Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wer von euch gestern diese Musiksendung verfolgt hat. Ich habe es nicht getan, aber darüber will ich heute gar nicht mit euch sprechen, sondern über etwas ganz anderes. Ich weiß nicht, Castingshows kennt ihr ja. Ich weiß nicht, hat schon mal jemand von euch an so einer Show teilgenommen? Nicht, dachte ich mir. Naja, im Musikbereich, beim Modeln ist es so und ja, Schönheitswettbewerbe, also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sich da zu betätigen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Kriterien, die bei solchen Shows eine Rolle spielen, neben der eigentlichen Hauptrolle. Nicht nur, dass jemand zum Beispiel gut singen kann oder gut aussieht, stehen im Mittelpunkt, sondern auch die Persönlichkeit der Kandidaten jeweils. Und ich frage mich immer wieder, wenn ich darüber etwas lese oder mal etwas sehe, was treibt Menschen an, an einem solchen Wettbewerb teilzunehmen? Nun, vielleicht ist es die Umgebung, die ihnen sagt, mach was draus, du hast das Zeug dazu. Oder man will sich selbst vielleicht vergewissern und schauen, wie weit man es nach oben schafft und etwas Besonderes ist. Manch anderer sieht das auch als Sprungbrett, um die nächsten Schritte zu tun, aufzusteigen in irgendeiner Sache. Vielleicht sind diese Überlegungen auf alle Wettbewerbssituationen anzuwenden. Man wird von außen angefeuert, man spürt das innere Bedürfnis nach Anerkennung. Und man möchte die Rangfolge abchecken, wo stehe ich eigentlich? Und möglichst weit ja nach oben kommen auf der Erfolgsleiter. Und ja, man erhofft sich positive Auswirkungen auf die nächsten Schritte im Leben. Nun, solchen Wettbewerbsehrgeiz kenne ich auch, obwohl ich nie an einer Castingshow teilgenommen habe und auch nicht wollte. Ich erinnere mich immer wieder, wenn ich über so ein Thema nachdenke, an meine Zeit als Amateurfußballer. Ja, da ging es jede Saison darum, entweder Meister zu werden oder nicht abzusteigen. Alles dazwischen war eher so uninteressant. Aber das waren immer spannende Serien, die ich dann erlebt habe. Und ich habe einige erlebt. Und im Grunde genommen war es so, dass ich meine Kraft da reingelegt habe, damit wir als Team eben entweder Meister wurden, aufsteigen konnten oder nicht abgestiegen sind. Also die gesteckten Ziele wollte ich erreichen. Und ja, was hat mich dabei so angetrieben? Klar, ich habe auch ein bisschen Geld dabei verdient, aber das war nicht so das Wesentliche. Ich glaube, es war tatsächlich Leidenschaft für den Fußballsport, den ich so 20 Jahre betrieben habe. Heute wollen wir uns mit unserem inneren Kompass beschäftigen. Als Jesus sich auf seine Leidenszeit vorbereitete, war es ihm so wichtig, seinen Jüngern einen inneren Kompass mitzugeben, um auch nach Ostern mit Hilfe dieser Orientierungshilfe Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden. Und eines seiner Themen war, wie sich das Verhältnis der Jünger untereinander gestalten konnte. Jesus wusste schon, dass wir uns als Menschen in größeren Gruppen, manchmal auch in Familien, mitunter auch schwer tun. Und dass wir da durchaus auch Hilfe brauchen. Und deshalb wird dieses Thema vielleicht auch für den einen oder anderen von uns ganz wichtige Erkenntnisse liefern können. Jesu Freunde, mit denen er damals unterwegs war, hatten ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Drei von ihnen, nämlich Johannes, Jakobus und Petrus, waren mit Jesus auf den Berg gegangen, hatten Gottes Nähe erlebt und auch seine Stimme gehört. Und die anderen 9 waren ins tiefste Tal ihrer Ohnmacht geraten und konnten während der Abwesenheit von Jesus ein krankes Kind nicht heilen. Die Jünger haben aus beiden Erlebnissen Erfahrung sammeln können. Wie wichtig waren Gipfelerfahrungen für den Glauben? Sie ließen sich nicht erzwingen, aber wenn man sie geschenkt bekam, dann haben sie schon etwas vom Vorgeschmack auf den Himmel. Die anderen 9 wurden sich ihrer Grenzen bewusst. Nur mit Jesus, im Vertrauen auf ihn und in der Verbindung zu ihm, konnten sie handeln in der Vollmacht Gottes. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass die 9, die jetzt nicht mit auf den Berg durften, ja, dass sie das wie so einen Stich im Herzen empfunden haben. Warum die und nicht wir? Warum durften wir nicht mit auf den Berg? Warum mussten sie an ihre Grenzen erinnert werden? War das nicht ungerecht? Und wer war eigentlich der wichtigste und liebste Jünger von Jesus? Sicher wollten es alle sein. Bevor wir jetzt weiter darüber nachdenken, möchte ich uns in den heutigen Predigtext mit hineinnehmen. Er stammt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 33 bis 37. Da heißt es, Jesus und seine Jünger gingen nach Kapernaum. Als sie zu Hause angekommen waren, fragte er sie, worüber habt ihr euch unterwegs gestritten? Die Jünger schwiegen. Sie hatten unterwegs darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste ist. Jesus setzte sich und rief die 12 zu sich und sagte ihnen, wer der Erste sein will, muss der Letzte von allen werden und allen anderen dienen. Dann rief er ein Kind herbei und stellte es in ihre Mitte. Er nahm es in den Arm und sagte zu den Jüngern, wer ein Kind wie dieses aufnimmt und sich dabei auf mich beruft, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat. Ich kann mir diese Runde mit den 12 ganz gut vorstellen. Jesus ruft die 12 zu sich und fragt, was sie miteinander da unterwegs verhandelt haben, worüber sie gestritten haben. Klar, die Jünger hätten am liebsten gesagt, wir haben uns gestritten um den besten Weg, wie wir deinen Tod verhindern können. Aber die Jünger waren nicht so vermessen. Sie wussten, dass Jesus sie wirklich durchblickt. Und das im positiven Sinne. Jesus durchblickt auch uns. Und das ist gut so. Und da gibt es keine Chance zu leugnen. Und am Ende des Tages gestehen die Jünger hier, es ging um die schnöde Konkurrenz. Es ging nur um Konkurrenz. Ich würde hier bei diesem Beispiel erwarten, dass Jesus ihnen sagt, niemand ist mir wichtiger als die anderen. Ich liebe euch ja alle. Und am meisten kümmere ich mich um den, dem es gerade am schlechtesten geht. Aber Jesus tut das hier nicht. Jesus tut das nicht. Denn er spürt, dass hier eine grundsätzliche Ansage zum inneren Kompass notwendig ist. Er macht den Jüngern deutlich, dass sie sich keine überflüssigen Gedanken über so etwas machen sollen. Schon gar nicht über die Rangfolge. Jeder von ihnen ist geliebt, egal ob er im Tal ist oder auf dem Berg ist. Jeder ist von ihm geliebt. Und wer dann noch überlegt, wo er auf der Beliebtheitsskala steht, der soll sich hinten anstellen, auf der untersten Stufe und den anderen helfen, ihre Sprossen zu erklimmen. Er soll seine Energie nicht für seine eigene Karriere im Reich Gottes nutzen, sondern sie für seine Mitjünger einsetzen. So weit, so gut. Wie ist es nun mit meinem inneren Kompass? Vergleiche mit anderen lassen sich nicht vermeiden. Ich werde immer registrieren, wer vor mir geht und auch wer hinter mir geht. Ich glaube, das gehört zu unserem Überlebenspaket, das wir alle mitbekommen haben, dazu. Ich glaube, es gehört dazu. Ich sagte, ich habe Fußball gespielt 20 Jahre und ich habe dann irgendwann aufgehört, wegen Familie und eben auch Gemeinde und so weiter. Und dann habe ich die Stelle gewechselt, bin in ein Unternehmen gekommen und habe dann nach kurzer Zeit festgestellt, da gibt es auch so eine Tennisgruppe. Unsere Firma hatte damals Tennisplätze für die Mitarbeiter angemietet, kostenlos und sogar Trainerstunden. Da ich keine Ahnung von Tennis hatte, kamen dann irgendwann Kollegen zu mir, du hast doch Fußball gespielt, dann kannst du doch bestimmt auch Tennis spielen. Da sage ich, keine Ahnung, kenne ich nicht. Es gibt Trainerstunden. Dann habe ich gesagt, gut, mache ich mal. Dann habe ich dann angefangen zu spielen. Kondition und Ballgefühl hatte ich, aber von der Technik her war ich eher unterbelichtet. Aber ich habe Trainerstunden genommen. Und dann war die Zeit zu Ende mit den Trainerstunden und dann kamen die Kollegen und sagten, ja, wir haben ja auch eine interne Rangliste. Oh, sage ich, gut. Ich war natürlich ganz unten und ein beliebtes Opfer. Ich wurde die ersten Spiele immer abgeschlachtet, ganz fürchterlich. Aber ich war ja aus meiner Wettbewerbsgeschichte raus, also das war jetzt so ein Ausklang. Und irgendwann wurde ich dann auch tatsächlich etwas besser und konnte so den ersten, wir haben so Ranglistenspiele gehabt, jeden Freitag, das war immer so ein ganz wichtiger Tag für die Jungs. Und dann ging es in die Halle nach Aachen und dann haben wir dort gespielt. Und als ich dann den ersten und den zweiten vor mir stehend gefordert hatte und dann geschlagen hatte, dann merkte ich, da kam richtig Druck rein. Also ne, man wollte sich nicht für so einem Neuling, der noch nie Tennis gespielt hatte, nicht abservieren lassen. Ich habe es tatsächlich bis Rang 4 geschafft und dann war das aber auch für mich zu Ende. Aber ich habe gespürt, die Steigerung von Feind in dem Zusammenhang ist ein Kollege, mit dem du ein Ranglistenmatch machst. Das ist also gnadenlos gewesen. Also habe ich manch einen Kollegen nicht mehr wiedererkannt. Ja, also so war das damals. Aber zurück zu dem, was uns eigentlich heute Morgen so ein bisschen wirklich beschäftigen soll, ist, dass mein Wert bei Jesus nicht davon abhängt, wo ich gerade in der Reihenfolge stehe. Du bist genauso wertvoll wie der oder die, die gerade neben dir sitzt. Da gibt es keinen Unterschied. Jesus gibt dir den gleichen Wert wie jedem anderen, der zu seiner Gemeinde gehört. Egal, in welcher Position du gerade unterwegs bist. Und wenn du vermeintlich eine Position hast, wo du anderen helfen kannst, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie stärker werden, dass sie fester werden, dann ist es deine Aufgabe, an der Stelle genau das zu tun. Und liebe Geschwister, so verstehen wir als Hirten hier in der Gemeinde unseren Dienst, dass wir einander helfen, denn wir haben nur einen Herrn und der Rest ist gleich. Wir haben unterschiedliche Aufgaben und die sollen wir zur Ehre Gottes so einsetzen, unsere Positionen, unsere Fähigkeiten sollen wir einsetzen, damit wir alle letztendlich uns weiterentwickeln und auch gemeinsam ans Ziel kommen. Darum geht es eigentlich. Der englische Erweckungsprediger John Wesley hatte das mal auf einen Bezug auf sein Einkommen ganz besonders gelebt. Ich habe über ihn gelesen, dass er mal gesagt haben soll, verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst und gebe so viel du kannst. Und er hatte schon genug Geld in seinem Leben verdient. Er hat ja Bücher veröffentlicht, aber als er auf dem Sterbebett lag, hat man in seiner Hosentasche nur eine Münze gefunden. Den Rest hat er dafür verwendet, dass die Gemeinde Jesu hier auf Erden sich weiterentwickelt. Dieses Lebensmotto lässt sich auch auf andere Lebensbereiche anwenden. Und auch in Bezug auf die Gemeinde ist der innere Kompass überlebenswichtig, weil es uns in der Gemeinschaft nicht darum gehen kann, möglichst beliebt und erfolgreich bei anderen angesehen zu werden, stehen wir nicht vor den ersten Plätze Schlange, sondern drängeln uns bei den letzten. Das sind die, die unscheinbare und wenig auffällige Dienste tun, zum Beispiel Unkraut im Vorgarten rausrupfen, beim Laufen über das Gemeindegrundstück ins Auge fallende Zigarettenkippen aufsammeln, anrufen bei denen, die einsam sind, Aufgaben übernehmen, die einfach dran sind, ohne viel Aufsehen. Diese Haltung geht auch über Kirchenmauern hinaus. Und somit wird unser innerer Kompass uns auch helfen, im Alltag fernab der Gemeinde im Auge zu behalten, wie wir unsere Fähigkeiten nicht nur für unsere Selbstbespiegelung nutzen, sondern sie einsetzen für andere. Jesus stellt uns hier in diesem kurzen Text ein Kind vor, ein Kind in die Mitte. Jesus ruft dieses Kind und die Frage, die sich da stellt, ist, was bezweckt er damit? Warum macht Jesus das? Nun, ich denke, Jesus will mit diesem Kind den Jüngern zeigen, wie er sie in seiner Gemeinde sieht. Jünger Jesu zeichnen sich nicht durch ihre Leistung aus, sondern sind auf Hilfe angewiesen, sind noch nicht fertig und brauchen Entwicklung. Und wer mit Jesus unterwegs ist, sollte sich bewusst sein, dass er oder sie die Erkenntnis nicht für sich gepachtet hat und angewiesen ist auf Gemeinschaft. Wie dieses Kind auf die Familie. Jünger können sich irren und deshalb sollen sie korrekturbereit bleiben. Gemeinschaft Jesu besteht aus nicht perfekten Menschen, die einander schuldig werden. Das Matthäusevangelium gibt noch eine Ergänzung zu dieser Szene mit dem Kind weiter. Jesus sagt dort, dass für die Gemeinschaft untereinander nicht nur Demut, sondern auch Vergebung nötig ist. Schaut mal in das 18. Kapitel des Matthäusevangeliums. Eine Gemeinschaft, auch wenn alle noch so bemüht sind, einander zu dienen, wird Vergebung brauchen. Verletzungen, gewollt oder ungewollt, die passieren. Dass aus ihnen keine alternden Wunden werden, die letztendlich zerstören, genau das ist Jesu Anliegen. Darum geht es ihm. Und so ruft er auf, aus der Vergebung Gottes die Kraft zu schöpfen, einander zu vergeben. Zugegeben, ein Prozess. Und deshalb möchte ich drei kurze Schritte dieses Prozesses aufzeigen, der sich durchaus auch über einen längeren Zeitraum hinziehen kann. Im ersten Schritt stoppe ich alle Gedanken, Gleiches mit Gleichem zu vergelten und gebe Rachegedanken in meinem Herzen keinen Nährboden. Im zweiten Schritt bete ich um eine neue Art, den oder die andere zu sehen. Ich lasse mir tatsächlich eine neue Sicht auf das Problem schenken, erkenne vielleicht auch meine eigenen Anteile und erahne, wie ein neues Miteinander oder ein gegenseitiges Loslassen aussehen könnte. Und im dritten und letzten Schritt kann ich meinem Kontrahenten Gutes wünschen, ohne mich verbiegen zu müssen. Vielleicht wird dieser dritte Schritt eine lange Zeit in weiter Ferne liegen. Doch solange ich mich auf diesem Weg befinde, mich von Jesus dahingehend verändern zu lassen, kann Gott auch an mir wirken. Gewiss, am Ende eines solchen Prozesses kann aber auch eine Trennung stehen. Jesus jedenfalls will unseren inneren Kompass neu ausrichten. Und jetzt kommen wir wieder auf diese Kernfrage, die die Jünger miteinander besprochen haben, worüber sie sich gestritten haben. Wer ist also der oder die Wichtigste? Nun, die Antwort lautet, meines Erachtens, wer sich hinten anstellt und für die ein Auge hat, die Hilfe braucht. Und wer sich nicht zu schade ist für die niederen Aufgaben und einfach anpackt, da wo es nötig ist. Und wer seine Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht für sich behält, sondern sie großzügig austeilt wie ein Sämann, der sein Saatgut nicht hortet, sondern damit Neues pflanzt. So, liebe Geschwister, kann Gemeinschaft funktionieren, wenn wir unsere Begrenztheit und Abhängigkeit erkennen und unsere Verletzungen, die wir haben, nicht archivieren, sondern sie heilen lassen durch Vergebung. Und wir dürfen gewiss sein, Jesus ist immer bei uns, auch gerade in diesen schmerzhaften Prozessen. Und er will alle um sich scharen, die zu ihm gehören. Jesus ist der Mittelpunkt unseres Lebens und er ist da an der richtigen Stelle für uns als Einzelne, aber auch für uns als Gemeinde. Und eins ist auch gewiss, wir werden alles bekommen von Jesus, was wir brauchen. Das lasst uns mitnehmen von heute Morgen. Und lasst uns gestärkt hinausgehen und den Menschen, die vielleicht noch nie was von Jesus gehört haben, genau das sagen. Amen.